Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem auferstandenen
Jan, hallo.
Und mit mir, dem Dom.
Hi Dom.
Hallo Jan.
Ja. Ich höre mich noch nicht mal mehr heiser an, oder?
Nee, mittlerweile kannst du wieder, ne? Du hast, Alter, ich hatte ja, wir haben jetzt letztes Wochenende haben wir noch die Folge ausfallen lassen. Davor die Woche hatten wir ICCS-Wochenende, da war der liebe Markus ja hier am Start, ne? Der übrigens echt nette Worte am Anfang gefunden hat. Und ich habe schon gesagt, also mein Arbeitsvertrag nehme ich jetzt demnächst noch rückwirkend auf, dass ich am Anfang immer von meinen Mitarbeitenden gelobpreist werde, ja. Und dann hat er sogar gesagt, der Markus, also dass ich ja auch ein fantastischer Dom bin und so, ne? Also der hat ja richtig die Messlatte hochgesetzt. Dann habe ich daraufhin dem Jan direkt gesagt, ey Jan, wenn du wieder einigermaßen klar bist, hör dir mal den Podcast an. War so ein Wink mit dem Zaunfall. Und gerade hat er mir gesagt, ich hab den Zaunfall. Ja, den Zaunfall hat er auch nicht gehört, aber er hat auch nicht den Podcast gehört. Mit dem fantastischen.
Ich war für anderthalb Wochen, wo ich komplett auf dem Bett.
Ja, ich weiß, du hast nur geschwitzt, ne?
Das war richtig scheiße.
Also, warst du richtig produktiv? Ich hoffe, du hast nicht nur Wasser getrunken.
Das war, ja, das schon, aber war echt, also das war echt so richtig dicke, also scheint jetzt auch irgendwie so, gerade irgendwie die Runde gemacht zu haben irgendwie. Ne, jetzt gerade ist auch ein Kumpel von mir auch noch irgendwie genauso böse krank irgendwie. Scheint es gerade wieder rumzugehen, aber meine Fresse, lang nicht mehr so krank gewesen. Ne? Anderthalb Wochen wirklich auch so allein so einkaufen war nicht wirklich drin. Ne? Also war richtig scheiße.
Hättest du was sagen sollen, welche würde ich einkaufen, ja.
Ach, total lieber, weil ich hab mich dann irgendwie arrangiert bekommen, das war kein Thema.
Was hast du die ganze Zeit gemacht? Gelesen, gepennt oder Xbox gezockt?
Ja, so eine Mischung irgendwie. Ich habe sehr viel Kram designt in der Zeit. Also sehr viel irgendwie so Grafikkram gemacht, weil ich mir dachte so...
Zum Fieberdelirium.
Ja, aber ich dachte so, hä, jetzt in diesem umnächteten Zustand bist du wahrscheinlich kreativer als sonst.
Oder von wem war nochmal der Schrei? Von Mack?
Der ist von, ich habe gerade richtige Wortfindungsstörung. Ich weiß auch...
Nicht Mack, ne?
Munch. Edward Munch, ja.
Ja, genau. Hast du Version 2.0 gemacht?
Ja, genau. So nur mit so einem Fieberthermometer.
Genau. Ich habe mit meinem Fieberthermometer gemalt. Alle Bilder sind braun-weiß.
Boah, ja. Ich hatte das letzte Jahr total oft, dass ich so, ich versuche irgendeinen Namen, ich bin richtig schlecht mit Namen geworden, das ist richtig schlimm. Ja. Auch von so Künstlern oder auch...
du warst alt, Jung.
Irgendwie, nee, ist einfach nur so...
Lernt
immer mehr Leute kennen, ne?
Bist du nicht bald 25?
Ja, dauert noch ein bisschen.
Dann halbiert sich die Zellteilung, ne?
Ja, dann ist vorbei hier, ne?
Ja, dann geht's bergab. Ja.
Guck mal, so wie ich bis jetzt unterwegs geworden bin, habe ich schon noch Zeit bis 31.
Ja, ihr Lieben, ja, wir haben wieder einen schönen Einstieg gehabt, aber wir haben heute leider ein etwas trauriges Thema, mit dem wir uns beschäftigen möchten. Und das machen wir jetzt nicht aus Effekthascherei, ganz ehrlich gesagt, sondern wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, weil uns vor allem mich so unglaublich viele Menschen angeschrieben haben und haben gefragt, was hätte man machen können und was hättest du in so einer Situation getan und so weiter und so fort. Und zwar, wir wollen uns mit dem Thema ein wenig Mannheim beschäftigen, beziehungsweise grundsätzlich mit dem Thema Messerbedrohung. Oder halt in dem Fall war es ja ein Messerangriff, es war ja eigentlich ein Attentat. Und warum wir diese Folge machen, ist euch eigentlich die Angst davor zu nehmen, dass euch das jetzt jederzeit auch passieren kann. Ja, da gab es jetzt auch schon wieder so ein paar geschmacklose Mitbewerber etc. aus ganz Deutschland, die dann auch schon wieder, oder auch so irgendwelche YouTuber-Typen, so Prepper-Typen, wo du einfach nur denkst, weißt du was, lager doch einfach deine Bonduelle-Dosen ein, pack dein Wasser in den Keller, warte auf den Weltuntergang oder auf irgendwelche Aliens, ja. Aber bitte äußer dich doch nicht auch schon wieder zu diesem Thema, nur damit deine Klickzahlen hochgehen, damit dann irgendwelche Leute sich dann auf einmal meinen, ach guck mal, der hat sich zu dem Thema geäußert, oh, was macht der denn sonst noch? Ah, ein Prepper, der hat Angst vor dem Weltuntergang. Wisst ihr, was ich meine? Wir wollen uns da heute mal ein bisschen mit beschäftigen. Wir müssen uns jetzt erstmal auch als allererst mal die Frage stellen, warum Jan und ich auch direkt sagen können, euch wird das mit einer großen Wahrscheinlichkeit nicht passieren, weil wir müssen uns mal ganz klar vergegenwärtigen, was ist denn in der Situation passiert? Ja, da war ein Kritiker des politischen Islams, der hatte in Mannheim einen Stand aufgebaut, um gegen diesen politischen Islam zu demonstrieren. Die stilistischen Mittel, wie er das macht etc., lassen wir alles mal außen vor, weil ich möchte jetzt auch kein Victim-Blaming betreiben, aber es kam dann letztendlich dazu, dass ein Mensch, ein Anhänger des politischen Islam, der Meinung war, dass dieser Mensch, der seine Ausrichtung, seine Ideologie kritisiert, getötet werden muss. Also nahm er sich ein Messer, ging an diesen Stand heran und griff dann diese Person an. So, das war im Grunde ein gezielter Anschlag, oder beziehungsweise nicht Anschlag, es war ein gezieltes Attentat, ja. Dass natürlich dann leider noch andere Leute in Mitleidenschaft gerissen worden sind, das hat sich dann einfach aus der Situation ergeben, aufgrund der Tatsache, dass natürlich andere Personen eingeschritten sind, die versucht haben zu helfen, um gegen diesen Attentäter vorzugehen, und die wurden dann leider auch verletzt. Ein Polizist wurde leider auch getötet, ne? Auch hier von uns aus unser tiefes Mitgefühl für die Angehörigen. Das ist natürlich eine absolute Horrorsituation. Du gehst morgens zum Dienst und kommst abends nicht nach Hause und sitzt mit deiner Family am Tisch. Absolute Horrorszenario. So, und so hat das Ganze sich dann so zugespitzt, und dann ist das letztendlich damit so passiert. So, und wie gesagt, dass das jetzt jeden Tag euch hier irgendwie passieren kann, dass jetzt irgendwie wie in anderen Ländern jetzt auf einmal so Anschläge mit dem Messer auf einmal stattfinden, dass auf einmal wahllos Leute rumlaufen und stechen jetzt mit dem Messer zu, dass das jetzt jeden Tag passieren kann und dass man jetzt Angst haben muss, rauszugehen, würde ich gehe davon aus, auch Jan, sagen, bitte, diese Angst müsst ihr nicht haben. Ja.
Also im Endeffekt ist halt für mich da einfach der Grundsatz wichtig, das war nicht eine Person, die irgendwie abgezogen wurde, das war nicht eine Person,
die vergewaltigt die wurde,
vor, wo man sich irgendwie von einem Club in die Haare bekommen hat, sondern es war halt einfach in dem Moment zwei aus unterschiedlichen politischen Lagern angeheizte Leute, die da quasi ineinander geraten sind. Das ist natürlich auch eine Sache, die man sich so vor Augen halten muss, dass es halt irgendwie Situationen gibt, in denen politische Zugehörigkeitsempfindungen oder ich will schon fast sagen, so Stammeszugehörigkeitsgefühle, irgendwie so dieses, so ich gehöre zu der Gruppe, du gehörst zu der Gruppe, dass es teilweise so extrem ausschlägt, dass solche Sachen passieren. Das ist halt leider auch keine Neuheit, ne? Das gibt es halt auch schon irgendwie seit Ewigkeiten. Aber der entscheidende Punkt dabei ist eben, dass sofern das irgendwie so rüberkommt, als ob das irgendwie eine wahllose Eskalation gewesen wäre zwischen zwei Menschen, die überhaupt keine Punkte hatten, in denen sie sich vorher berührt hatten, und dann dabei irgendwie dieser Polizist ums Leben gekommen ist, das ist halt so nicht passiert. Ne? Also da ist halt der wichtige Punkt, es gab diese Vorgeschichte dazu, dass es die Situation trotzdem gab, ist eine Sache, ne? Natürlich, da müssen wir nicht drüber reden, dass es ein Riesenproblem ist, aber am Ende des Tages war das Problem eben, dass die Situation komplett außer Kontrolle gegangen ist und auch die Polizisten oder der Polizist, der dabei getroffen wurde, auch nicht das primäre Ziel dieses Anschlags war.
Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, um euch einfach so die Angst vor dem Leben zu nehmen. Ja. Euch muss natürlich klar sein, wenn ihr euch jetzt an irgendwelchen politischen Ständen oder irgendwie so ideologischen Ständen, Demonstrationen etc. aufhaltet, ja, und das ist jetzt vollkommen egal, bei welchem Lager ihr seid, ja, dann muss euch klar sein, und selbst wenn ihr euch dafür jetzt interessiert und ihr hättet jetzt auch an diesem Stand gestanden, ja, und ihr hättet euch jetzt unterhalten mit den Personen, dass ihr in dem Augenblick, dass dann etwas passieren kann, dass man das jetzt in Erwägung ziehen muss, das möchte ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, ja. Nur wenn ihr jetzt, es ist jetzt halt nicht so ein Ding, wie es oft auch in Israel vorkommt oder so, wo dann irgendwelche Attentäter mit dem Messer rumlaufen und stechen da wahllos auf beliebig Leute ein, um diese dann zu töten, um Angst und Schrecken in der Bevölkerung zu verursachen, sondern wie gesagt, das war halt in erster Linie ein Attentat, ja, auf eine andere Person. So, und jetzt sind natürlich hat mich halt natürlich ganz viele Menschen gefragt, ja, was ist denn da mit der Polizei los und so, mit dem Ausbildungsstand? Ganz ehrlich, dazu möchte ich mich gar nicht äußern, weil ich war noch nie Polizist. Ich kenne unglaublich viele, ich kenne auch unglaublich viele Einsatztrainer, aber ich bin der Meinung, mir steht es jetzt im öffentlichen Raum nicht zu, da irgendwie meine Meinung kundzutun zu dem Thema. Das können andere Menschen tun, die aus dem Bereich kommen. Und wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt in einem Jobcenter was passiert wäre, ja, dann würde ich, und ich würde das Jobcenter kennen und würde die Strukturen kennen, dann könnte ich was dazu sagen, aber ich werde jetzt einen Teufel tun und irgendwas zu der Polizei sagen.
Ich finde nur, dass es auch da wichtig ist, mit zu bedenken zu geben, dass es da zwei Komponente gibt, die in meinen Augen oft übersehen werden. Das ist zum einen eben, dass Menschen, die einen gewissen Beruf ausüben, oft leider auf eine Funktion reduziert werden und nicht als Mensch betrachtet werden. Und das ist in dem Fall etwas, was mir sehr wichtig ist, dass man halt betrachtet, okay, ich muss schon bedenken, dieser Mann hatte eine stehende Klinge in der Hand, das waren bestimmt mindestens
20 Zentimeter.
Ja, bestimmt. Also ich hätte gesagt mindestens 15, ja. Aber ja.
Also 15, Richtung, 20, also ich würde sagen auf jeden Fall Kategorie Küchenmesser.
Ein ordentlicher Dolch war das. Das ist immer spitz zulaufen gewesen. War schon ein ordentliches, das war ein Messer. Und man muss halt schon verstehen, so in dem Moment, in dem sowas gezogen wird, deswegen finde ich es auch immer ein bisschen albern, wenn dann so Leute, die irgendwie auch Selbstschutzläden haben, dann einfach mit, ja, jetzt doch einfach das und das ist dann doch nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man dann wirklich live dabei ist. Zu verstehen, wie was der eigene Körper macht, wenn man sowas sieht. Und selbst wenn man dafür in Anführungszeichen verantwortlich ist, man ist immer noch irgendwo Mensch. Und auch da ist halt der Punkt, wenn man halt über, ich sag mal, 5 Touren im Irak irgendwie komplett verstumpft ist, dann ist es vielleicht nochmal ein etwas anderer Kontext, in dem das Ganze irgendwie stattfindet. Aber der Punkt ist halt auch da, hier ist es keine alltägliche Geschichte, dass sowas stattfindet. Das ist die eine Perspektive, die ich da wichtig finde, zu verstehen, hey, selbst wenn ich dafür zuständig bin, die Sicherheit da zu gewährleisten, sowas kommt aus dem Nichts. Und wenn das nicht etwas ist, in dem ich halt sehr, sehr ausführlich geschult bin, dann ist es halt auch schwierig, das Ganze irgendwie von vornherein irgendwie abzupassen. Ist nicht ganz ohne, selbst wenn es dann passiert, ist es immer noch eine Klinge, die da rumfliegt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das andere Thema, was mich da auch immer so ein bisschen stresst, ist, und dazu ist halt auch noch wichtig zu unterscheiden zwischen jemandem, der zum Beispiel Personenschützer ist und jemandem, der in so einem Rahmen irgendwie die Sicherheit für so eine Veranstaltung gewährleisten soll. Ne? Also erstens, sind da überhaupt genug Leute? Was machen die da eigentlich? Was müssen die? Ihr müssen noch andere Funktionen übernehmen, ne? Weil ein Personenschützer hat genau einen Job. Und zwar zu gucken, dass einer Person nichts passiert. In so einer Konstellation gibt es halt noch mal ein bisschen mehr Kram, der beachtet werden muss.
Aber es war jetzt kein Personenschützer dabei, ne?
Das ist der Punkt. Wir reden ja jetzt gerade über die Polizisten, die da anwesend gewesen sind.
Ach so, okay. Das ist ganz normale. Okay.
Genau, und wenn ich mehrere dieser Funktionen übernehmen muss, ne? So eine Situation ist unglaublich reizüberflutend. Das heißt auch dazu zu bemerken, wenn ich mir halt anschaue, was in diesem Video passiert, man merkt ja auch, dass da teilweise irgendwie Beistehende auf einmal auf die falschen Leute einschlagen und man merkt so, keiner weiß so richtig, was passiert eigentlich gerade, ne? Das heißt, da sind so zwei Sachen, die für mich wichtig sind. Also erstens, den unglaublichen Druck standzuhalten, wenn man sieht, okay, da geht es gerade um Leben und Tod. Wenn es um mich geht, ist schon hart genug. Wenn ich dabei mich quasi zwischen zwei andere Menschen werfen muss, dann ist diese Abwägung eine nahezu unmögliche. Das ist echt wirklich hardcore, da zu sagen, okay, ich bin da so konditioniert, dass ich mich da einfach zwischenschmeiße. Und das andere Thema ist halt auch, war das überhaupt die Funktion, der diese Leute da primär da waren? Weil ich glaube nicht, dass es eigentlich bei der polizeilichen Präsenz bei solchen Demonstrationen da primär um so was wie Attentate geht. Wenn da quasi eine Gegendemo kommt, wenn da irgendwie anfangen Leute so ein bisschen sich aufzurauen, dass das dann geschlichtet wird. Aber ich glaube nicht, dass man in der Situation mit jemandem rechnet, der da quasi auf einmal einen Dolch zieht, jemand einsticht. Das ist einfach nicht Teil der alltäglichen Lebensrealität, die man hier so erfährt. Wenn das etwas ist, auf das ich mich bewusst vorbereite, dann bin ich anders in der Lage, vielleicht darauf zu reagieren und vielleicht auch zu trainieren. Aber das ist halt eine Sache, die mich immer sehr sauer macht, wenn Leute darüber reden, so für, hier Messer ist so der Job von dem Polizisten, sich da reinzuschmeißen. Absolut nicht die Meinung, die ich dazu habe. Dass es irgendwie jetzt ein Mangel der Kompetenz der anwesenden Polizisten irgendwie aufweist oder sowas. Sonst hat ganz viel in meinen Augen damit zu tun, was ist das Setting, in dem das passiert. Wie stark wird mit sowas gerechnet und was genau ist eigentlich auch so meine Aufgabe als anwesende Sicherheitskraft. Ja. Weil wenn ich jetzt drüber so nachdenke, alleine irgendwie so eine Sicherheitskraft vor so einem Club, es ist die eine Sache zu sagen, hör mal, du kommst hier nicht rein. Was anderes ist es, wenn da auf einmal irgendwas losbricht und dann schlagen sich auf einmal 30 Leute vorm Club. Ja. Das ist ein ganz anderes Setting von dem, was da gerade eigentlich abgeht. Deswegen, also es ist immer für mich so, es ist leicht, immer von den Seitenlinien da reinzuschießen und sagen so, hätt's doch einfach. Ja, einfach ist immer ganz süß bei so Geschichten.
Jetzt ist die große Frage, die Leute fragen mich ja, was hätte man denn machen können oder was? Wie soll man denn generell von so einer Messergeschichte ausgehen? Ja, also die Sache ist einfach die, man muss jetzt wieder klar differenzieren, in welcher Gewaltform sind wir, ne? Und diese Sache, dass jemand ein Attentat auf uns plant, damit beschäftigen wir uns in unserem zivilen Kontext eigentlich gar nicht. Ja, also dass jemand sagt, was weiß ich, keine Ahnung, meine Ex-Frau gibt irgendeinem Auftragsmörder Geld in die Hand und sagt zu dem, hier, mach meinen Ex-Mann weg, oder dass mich jetzt jemand hier angreift, weil ich mit seiner Ideologie nicht einverstanden bin, ja, das ist eigentlich überhaupt kein Thema, was wir in der realen Selbstverteidigung, also in unserem Selbstverteidigungssystem haben, weil, also natürlich in unserem System schon, aber dann nicht im deutschen Kontext.
Wenn man das jetzt ist sagt, nicht, was wir hier im Alltag irgendwie im
richtig,
Gym
das wollte ich sagen.
Für den Endanwender besprechen.
Genau. Wenn man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt, was weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel ICCS dann in Jerusalem, wenn die dann Krav Maga trainieren oder
gerade
so.
ICCS Pro, ist ja egal wo.
Ja, ja, oder im Pro-Bereich auf jeden Fall, dann kann man sagen, okay, dann wird sich damit auseinandergesetzt. Nichtsdestotrotz, also wir machen das in unserem alltäglichen Training gar nicht, dass wir uns mit Attentaten auseinandersetzen. So. Was wir halt in unseren alltäglichen Dingen uns damit beschäftigen, ist halt eher, was ist, wenn mich jemand überfällt oder was ist jemand, wenn irgendjemand von mir etwas möchte, was ich nicht möchte. So, und dann ist halt immer die Frage, grundsätzlich bei einer Waffe, und das kann man dann aber auch bei so einer Attentatsgeschichte sehen, ist letztendlich, soll man erstmal herausfinden, man muss versuchen, die Übersicht zu behalten, egal in welcher Form, und erstmal herausfinden, was ist denn überhaupt im Spiel, ja, was ist denn gerade auch für eine Waffe im Spiel, dass man überhaupt erstmal erkennt, dass überhaupt ein Schneidwerkzeug im Spiel ist. Das ist eigentlich so mit der erste Schritt. Also man muss das erstmal überhaupt erkennen. Und das Gemeine ist halt zum Beispiel, wenn man jetzt mit irgendeinem spitzen Gegenstand gestochen wird und das geht jetzt so gerade so in den Weichteilbereich, Bauch etc., man spürt in erster Linie eigentlich nur die dumpfen Schläge der Faust und nicht des scharfen Messers. Das heißt, man hat das Gefühl, ach, der Typ boxt mal gerade in den Bauch. Das hat man in unzähligen Überwachungsvideos, habe ich das schon gesehen, wo Personen Messer haben, hauen dem anderen Person mehrfach das Messer in den Bauch, der andere kriegt das gar nicht mit, weil er denkt, der andere gibt ihm einfach Punches in den Bauch, schlägt oben sich weiter, versucht sich weiter zu verteidigen, auf einmal guckt er nach unten und sieht, wie er ausläuft.
Und ne? Sackt zusammen.
Und ja. Sackt zusammen dann, weil einfach dann zu viel aufgeschnitten wurde. So. Und das ist halt ein Problem, deswegen sollte man erstmal gucken, das bringen wir halt unseren Leuten auch bei, dass wenn wir ins sogenannte, ja, nennen wir es jetzt Kontaktmanagement, also in das Gespräch mit der Person eingehen oder Person beobachten, die vielleicht noch ein bisschen auf Distanz sind, sind da Waffen im Spiel, also hat die Person irgendwas Komisches in der Hand, versteckt ihre Hände irgendwo in ihren Taschen etc., sodass wir uns einfach darauf vorbereiten können. So, und dann letztendlich, wenn wir jetzt feststellen, da ist irgendetwas, ne, ist natürlich der nächste Punkt, versuchen irgendwie Distanz zu schaffen, falls das denn überhaupt möglich ist, weil dieses Weglaufen ist halt auch nicht immer möglich. Das muss einem auch vollkommen klar sein, ja, und da gibt's dieses 3E-System, das erste heißt quasi Escape, dann der Equalizer und dann Elimination. Ja, so, das ist so ein Prinzip aus den Combatives. Und ich würde halt das A-Awareness noch davor spannen, dass man erstmal versucht, überhaupt herauszufinden, ist eine Waffe im Spiel. Wenn man das dann irgendwie erkennt und man hat dann die Möglichkeit, ja, zu flüchten und sich der Sache zu entziehen. Zum Beispiel, auch wenn ihr jetzt an diesem Marktplatz gewesen wäret und ihr hättet keine Uniform angehabt, ja, ihr hättet euch an dieser Geschichte nicht beteiligen müssen. Das hätte von euch keiner verlangt. Wenn ihr 50 Meter Abstand dabei gestanden hättet und hättet das Ganze gesehen, ja gut, Polizei rufen brauchtet ihr jetzt nicht mehr, weil Polizei war ja schon da, ne? Aber wenn ihr das jetzt so eine Sache seht ohne Polizei, dann ruft ihr die Polizei und dann könnt ihr euch eigentlich auch schon, während ihr die Polizei ruft, aus der Sache direkt entziehen, dass ihr aus der Sache rauskommt. Dann wären wir halt bei dem Thema Escape, also sprich, ihr habt eure Awareness, die hat funktioniert, ihr habt herausgefunden, da ist eine Waffe im Spiel. So, und jetzt flüchte ich beziehungsweise entziehe ich mich der Situation, weil ich noch gar nicht involviert bin, ja, und dann geht's ab, ja, dann bin ich weg, so. Und genauso ist auch das, was ich eben meinte, wenn ich jetzt zum Beispiel an irgendeinen Stand gehe von irgendeiner, ja, von irgendeinem politischen, von einer politischen Partei, ja, oder von so einer Ideologiegeschichte. Ich meine, Politik ist ja letztendlich auch Ideologie, aber wenn man jetzt so sagt, man ist jetzt da an irgendeinem Stand von irgendwelchen Glaubensmenschen und man diskutiert jetzt mit den Leuten, das soll jetzt nicht heißen, dass einem da jederzeit irgendwas passieren kann, um Gottes Willen. Aber gerade, wenn man jetzt zum Beispiel bei so einem an so einem Stand, wie in Mannheim ist, ja, dass da vielleicht was passieren kann. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, hat man ja jetzt auch gesehen, dass man dann einfach aufpasst und man einfach auch guckt, wenn man jetzt unbedingt erstmal die Frage stellt, warum muss ich mich jetzt mit den Leuten unterhalten? Wenn ich der Meinung bin, okay, ich rede jetzt mit denen, dann rede ich mit denen, aber während ich mit denen rede, behalte ich aber mein Umfeld im Auge, ja, und lass mich dann da nicht so stark in diese Konversation hineinreißen, dass ich gar nicht mehr sehe, was um mich herum passiert, ja, sondern man muss einfach, wenn man dann sich da in dieser Nähe aufhält, einfach mal öfter über die Schulter gucken und gucken, was passiert denn hier gerade um mich herum. So, das heißt jetzt nicht, dass wenn ich an so einem Stand stehe, dass ich jetzt automatisch mit einer Messerattacke rechne. Aber wenn ich jetzt an einem Stand bin, der möglicherweise auf der anderen Seite zum Beispiel von einem politischen Lager steht, ja, und ich unterhalte mich mit denen, was aber passieren kann, ist, dass wenn ich dann auch weiß, dass die andere Seite, der Gegenpol zu diesem politischen Lager zum Beispiel, auch extrem gewaltbereit ist. Und es kann passieren, dass dann da auf einmal Personen auftreten, die dann gegen diesen Stand sind, demonstrieren und vielleicht auch gewalttätig werden können. Und das muss jetzt, wie gesagt, losgelöst von der Messerattacke, sondern es kann ja auch einfach sein, dass es dann da auf einmal irgendwelche Streitereien, Raufereien oder Schlägereien gibt. Ja, so, damit mit solchen Sachen muss man dann einfach rechnen, dass die möglicherweise passieren könnten, wenn man sich jetzt mit solchen, ja, besonderen, ja, Randgruppen, ist jetzt schon wieder wertend, aber ne, du weißt, was ich meine, Jan, wenn man sich dann wirklich mit Leuten aus einem sehr extremen Spektrum auseinandersetzt, ja, und da gibt's dann halt auch immer sehr krasse und zum Teil auch sehr gewaltbereite Gegenpole. Das wäre jetzt so ein Ding zum Thema Awareness und dann vor allem in Bezug auf das konkrete Beispiel. So, das heißt Awareness und dann, wenn man sieht, ach, da laufen irgendwie schon so ganz komische Typen rum, da sammeln sich gerade irgendwelche Typen, die einfach auch ins möglicherweise gegnerische Lager gehören. Warum sammeln sich da auf einmal Typen? Warum sind da irgendwelche Typen, die irgendwie die ganze Zeit komisch darüber gucken? Passiert hier gerade irgendwas? Dass man einfach sagt, pass mal auf, ich bin jetzt kein Teil dieses Standes. Ja, ich bin jetzt einfach nur interessierter Bürger gewesen, der ich das Ganze mal angucken wollte. Und man geht. Ja, das wäre dann dieses Escape-Ding. Ne? Also sich nicht jetzt unbedingt konkret direkt flüchten, aber sich der Sache entziehen. So. Was wolltest du jetzt noch sagen, bevor wir zum Equalizer kommen?
Ja, mir geht es darum zu verstehen oder einen Fokus darauf zu legen, dass, ich sag mal, private Selbstschutzsituationen normalerweise beinhalten, dass es irgendwie ein bisschen Vorgeplänkel gibt. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? Also gerade wenn wir über sexualisierte Gewalt reden, ist es immer ein bisschen schwierig, da so abzuschätzen, wie da worauf man da vorbereiten möchte, weil da gibt es sehr unterschiedliche Formen, wie sich das Ganze manifestieren kann. Aber gerade irgendwie in dem Bereich wirklich rohe physische Gewalt ist es eigentlich hier selten so, dass jemand einfach aus dem Nichts anfängt, auf jemanden einzudreschen. Da gibt es super selten irgendwie Anlässe für. Ne? Also das einzige Ding, was mir da vielleicht so einfallen könnte, und selbst da gibt es eine kurze Phase, war, das hat einer der anderen ICCS-Trainer uns letztens in Belgien mal irgendwie präsentiert, das Szenario ist, ich fahre irgendwie in Köln durch die Gegend, wie auch immer, aus irgendeinem Grund, die Person vor mir bremst super plötzlich, ich rausche da rein, die Person steigt aus, ist schon ziemlich sauer und kommt auf mein Auto zu. Ne? Das ist ein Setting, wo ich sage, okay, gerade von 0 auf 100, es gab kein Gespräch, vorher auf einmal knallt es hier irgendwie. Ne? Das ist so, es gibt so Sonderfälle auf jeden Fall, aber prinzipiell gibt es dann normalerweise noch eine Zeit, wo ich irgendwie mich kurz darauf vorbereiten kann, was gerade passiert. In der Natur eines Attentates liegt es ja eben genau nicht, diesen Raum zuzulassen.
Nee, weil die Überraschung muss ja da sein.
Genau, und ein Hinterhalt ist ja, oder ein Attentat ist ja prinzipiell was Hinterhältiges. Mhm. Es wird ja prinzipiell davon ausgegangen, ich möchte möglichst wenig Raum dafür schaffen, dass das, was ich da gerade machen möchte, irgendwie erwerbbar ist. Und deswegen ist das Problem, wenn ich da jetzt drüber spreche, die mentale Vorbereitung auf dieses Setting, ein Setting, in dem Attentate irgendwie etwas sind, das realistisch in meinem Alltag vorkommen könnte, oder wenn meine Aufgabe ist, gezielt vor sowas zu schützen, deswegen habe ich das am Anfang auch über die Polizisten gesagt, die da vor Ort waren, wenn das quasi die Mentalität ist, mit der ich an das Thema rangehen muss, dann gehört ein ganzer Satz von neuen Grundsatzfragen, die ich mir selber im Voraus stellen muss, von technischen Grundsätzen, von strategischer Arbeit, die ich vorleisten muss, dann reden wir über ein gesichertes, über einen gesicherten Raum, beispielsweise über eine Bühne, auf der präsentiert wird und der Raum darum ist gesichert. Da gibt es ein ganzes Team von Menschen, deren Aufgabe es einfach nur stumpf ist, dafür zu sorgen, dass da niemand reinkommt. Aber da haben wir ein Team, was dafür arbeitet, dass die Sicherheit vor Ort relativ gewährleistet ist. Die haben das gelernt, da gibt es gewisse Sachen, die damit reinkommen. Es gibt regelmäßig Menschen, die das Publikum scannen und immer wieder durchlaufen, sich einzelne Leute raussuchen und Stichproben machen. Das ist alles Teil von der Sicherung eines größeren Venues. Das sind alles Dinge, die realistisch sind. Wenn zum Beispiel halt irgendwie Politiker irgendwo sprechen, das ist etwas, was häufig gemacht wird. Das ist Teil der Staatssicherheit. Aber in diesem Kontext oder im zivilen Kontext ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand auf euch zurennt, aus dem Nichts euch ein Messer in die Rippen rammt, halt verhältnismäßig gering. Ja. Es gibt Kontexte, in denen das stattfinden kann, wenn ihr irgendwo über See unterwegs seid. Also gerade ein Beispiel, wo ich da echt Übles gehört habe, soll Südafrika sein, wo es eben wirklich stark darum geht, dass du erst abgestochen und dann beraubt wirst. Mhm. Einfach weil es unkompliziert ist. Und da ist halt auch das Thema, die Region, in der ihr euch bewegt, wie traumatisiert ist die Bevölkerung vor Ort? Und das wiederum ist im Rückkehrschluss normalerweise ein guter Indikator dafür, wie rücksichtslos da mit Menschenleben umgegangen wird. Das ist gerade, wenn ihr irgendwie ein Kriegsgebiet bereist, in dem halt gewisse Sachen, ich sag mal, eine Alltagsordnung sind, sind auch die Konsequenzen für eure Sicherheit dementsprechend. Wenn ihr in gewissen Bereichen seid, wo Gangaktivität relativ stark ist, ist auch der Punkt, es gibt natürlich auch Teile der Gesellschaft, die daran angebunden sind und Teile, die es nicht sind. Aber es hat einen ganz anderen Umgang mit der Art von Gewalt und da kann man sich auch im Voraus mit auseinandersetzen. Hier ist es bisher relativ entspannt in der breiten Bevölkerung. Man muss dabei auch bedenken, es gibt natürlich immer Ausnahmefälle, ne? Sei es Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen und eine andere Prägung diesbezüglich schon primär mitbringen. Oder sei es von Menschen, die vor Ort hier, dadurch, dass sie beispielsweise Milieu angebunden sind oder dadurch, dass sie halt von, ich meine, das ist ja auch in rechtsextremen Kreisen ein Thema von Radikalisierung über einen gewissen Zeitraum. Das sind spezielle Randgruppen, in denen das eine Rolle spielt. Derer sollte ich mir bewusst sein, dass es diese Randgruppen gibt. Ich sollte mir vielleicht auch bewusst sein, wenn ich mich im Raum dieser speziellen Randgruppen bewege. Also wenn ich weiß, okay, mich umgibt gerade so und so. Ein Beispiel dafür, es hat mir jetzt gerade noch ein Bekannter von mir erzählt, dass ein Kumpel von ihm irgendwie regelmäßig irgendwie mit Mitgliedern von Biker-Gangs irgendwie gepokert hat. So, und da war dann immer das Thema von wegen, willst du da dann wirklich gewinnen und wie sieht das aus und wie auch immer. Das ist immer so ein bisschen dann tricky, das Ganze. Kann sein, dass das voll dufte Kerle sind, kann ja sein, aber da ist immer so eine Sache von wegen, sei dir bewusst, in welchem Rahmen du dich gerade bewegst. Das ist ein wichtiges Element. Also ich kann mir dieser Strukturen in Deutschland, habe ich da einen Überblick darüber, irgendwie vielleicht, was gibt es da eigentlich so? In Ländern, wo das schwieriger ist, ist das ein ganz anderes Setting, in dem ich mich gerade bewege. Ich habe ein ganz anderes Bedürfnis dafür, persönliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Eben weil ich primär, wie auch beim Autofahren, davon ausgehe, hey, vielleicht rammt mich irgendjemand. Ne? Das ist noch nicht unbedingt meine Schuld, aber vielleicht nimmt mir jemand die Vorfahrt. Darauf muss ich mich vorbereiten. Genau in diesen Bereichen auch. Hier ist es halt nur trotzdem so, dass es dadurch, dass es relativ wenig anders gibt, das im Alltag zu tun, ich trotzdem merke, okay, in welchem Rahmen sollte ich diese Scanning-Prozesse eigentlich parallel laufen lassen? Weil je mehr davon ich in meinen Alltag mit integriere, desto weniger Lebensqualität habe ich in diesem Bereich meines Alltages. Das heißt, grundsätzlich gibt es Alltagssituationen, ich gehe irgendwo einkaufen, wie auch immer, da habe ich nicht eine Notwendigkeit, das Ding die ganze Zeit laufen zu lassen. Ja. Es gibt andere Momente und das reicht bei mir schon, wenn ich feiern bin. Da habe ich Momente, wo das einfach immer mal wieder aufkommt, wo es immer mal wieder Stress gibt und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich, wenn ich unterwegs bin, nicht viel trinke, weil ich einfach merke, es muss eine gewisse Grundflexibilität geben, um mit Situationen umspringen zu können. Das ist halt wichtig. Okay, heißt das, dass ich deswegen irgendwie an einen Partyabend rangehe wie ein Personenschützer? Auch nicht. Aber das kann man abstufen. Und ich glaube, da ist es einfach sehr, sehr wichtig, jetzt von unserer Seite aus zu sagen oder einzusortieren, okay, welcher Rahmen war das? Das war das Aufeinandertreffen von zwei Randgruppen. Ich meine halt, dass der Vortrag, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber ich meine, mich daran zu erinnern, dass dieser Vorträger auch durchaus dem rechten Spektrum zuzuordnen war und dass die Person, die das Attentat verübt hat, durchaus quasi auch gewisse radikale Ansichten vertreten hat. Und da treffen zwei Randgruppen auf einmal im öffentlichen Raum aufeinander und dann passiert das. Das ist keine alltägliche Situation, das ist nichts, wo ich mich im Alltag irgendwie drauf groß vorbereiten muss und deswegen ist es für mich auch wichtig, dass man das nicht mitnimmt. Es ist wichtig zu verstehen, wann sollte ich mich vorbereiten, wann ist das nicht so relevant.
Ja. Ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, der früher viel im Milieu unterwegs war, und der meinte auch so, also die ganzen Türsteher, die früher so richtig harte Türen gemacht haben, ne, also wirklich immer auf Condition Red, die sind, die, wenn die erstmal so 5 bis 10 Jahre gemacht haben, die sind alle durch. Ja. Sind alle matschig. Die können eigentlich, die haben alle quasi PTBS, ja, zum größten Teil. Und die stehen alle komplett neben sich und auch im Alltag, ne? Die können gar nicht mehr abschalten. Die sind quasi die ganze Zeit auf Sendung, die sind nur am Scannen, die sind die ganze Zeit nur am Bewerten, die kommen nicht mehr klar auf ihr Leben. Ne? Dann muss man sich immer die Frage stellen, will ich das auch? Ja, also möchte ich wirklich meine Lebensqualität, ja, der Fabio ist einer der Menschen, der das vor vielen Jahren auch als erster in meinen Augen in unserer deutsche Krav Maga Deutschland Gruppe angebracht hat, die wir jetzt übrigens umbenannt haben. Die heißt jetzt nicht mehr Krav Maga Deutschland Gruppe, sondern die heißt jetzt ab sofort Fighting Solutions Germany, weil, aber das ist eine andere Geschichte. Und der hat vor vielen Jahren so mit einer der ersten, wo es mir wirklich aufgefallen ist, dann auch mal von Lebensqualität gesprochen, und dann, wo man sich einfach die Frage stellen muss, ey Leute, muss meine Lebensqualität, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass ich wirklich in so eine Situation komme, so hoch, dass ich sage, ich schränke meine Lebensqualität ein, ja, und ja, das muss man sich einfach mal wieder vergegenwärtigen. Ne?
Wenn ich also, auch relevant finde, das fand ich interessant, ich weiß nicht, ob der Markus da im Podcast darüber gesprochen hat, weil ich ihn, wie gesagt, noch nicht gehört habe,
ja.
Aber ich habe mich letztens mit ihm darüber unterhalten, dass er irgendwann mal in den Vereinigten Staaten unterwegs gewesen ist und dann mehr oder weniger aus Versehen, weil er genau das, wo wir immer drüber sprechen, nicht vorher gemacht hat, sich vorher mal eine Karte angeguckt hat und erklären lassen hat,
war dann auf einmal
wo
falsch
hin, wo nicht. Und er war absolut
so wie du in Bafa.
Ja, wäre ich auch da, in der ganz bösen Ecke war ich ja zum Glück nicht, das hätte ich auch gemerkt, aber so. Und da war es halt eben so, dass er mir halt erzählt hatte, naja, und das ist eine Sache, die auch nicht jeder versteht, aber in dem Moment geht es auch darum, was sendest du unter anderem. Und er hat halt gemerkt so, okay, ich bin absolut nicht da, wo ich gerade eigentlich sein möchte, ich fühle mich hier absolut nicht wohl und das könnte auch durchaus nach hinten losgehen. Und sein Ansatz dabei war eben zu sagen, ich muss sehr, sehr bewusst sein, ich darf nicht mich aus diesem unangenehmen Gefühl zurückziehen und dann quasi, ich unterhalte mich jetzt einfach mit meiner Freundin, dann passiert hier schon nichts, wie auch immer, sondern er hat ganz klar die Gegentour gefahren, er hat gesagt, okay, maximal, ich scanne meine Umwelt, ich gucke, was passiert um mich herum und vor allem, ich bin auch dabei, aggressiv aufzunehmen, was um mich herum eigentlich passiert. Mhm. Er meinte allein die Tatsache, dass die Leute gemerkt haben, so hey, das ist jemand, der sich dessen bewusst ist, was hier gerade irgendwie so ist. Alleine die Art und Weise, wenn ich mir darüber bewusst bin, was um mich herum passiert, das ist schon dann einfach so, es wirkt einfach nicht so bequem. Es ist einfach nicht so entspannt. Und vor allem ist es halt auch so, dass du mit dir angucken musst, in diesen Kulturen ist es normal, das zu signalisieren. Das ist Teil dessen. Teil davon ist auch so ein bisschen, okay, ich bin unverwundbar, wie auch immer. Das mag auch ein Teil davon sein. Aber gerade wenn ich mir vielleicht nicht so ganz sicher bin, indem ich sehr stark sende, hey, ich bin bereit dafür, mich hier drauf einzulassen, heißt das, okay, das passt schon irgendwie. Hm. Sobald du halt ein leichtes Opfer bist, ist das quasi Schwäche. Und dann ist das Problem, dass das irgendwie einlädt. Das hatte ich jetzt letztens noch, hatte ich ja vorhin vor dem Podcast mal erzählt. Irgendwie hier in der Südstadt. Aber da war es halt auch so, dass du halt merkst, okay, wenn ich quasi in so einem Moment dann irgendwie klein beigegeben hätte, hätte es halt wahrscheinlich geknallt irgendwie so, ne? Und da geht es halt auch darum. Ist halt immer eine Frage, wie viel ich da auch liefern kann. Aber
es ist auch die Frage, wer steht dir letztendlich vor dir? Klar. Kannst du erkennen, wer gerade vor dir steht? Das ist eigentlich das wichtige Ding. Ja.
Ich habe halt gemerkt, und das finde ich ein bisschen schräg, ich merke, dass ich mittlerweile aus einer sehr anderen Perspektive Menschen betrachte, die im Alltag einfach dumme Entscheidungen treffen.
Ja.
Also zum Beispiel hatte ich jetzt letztens etwas, da bin ich dann quasi vom Grappling nach Hause gebracht geworden, ne? Mhm. Und dabei dann quasi, mein Grappling-Coach hat mich in netter Weise irgendwie zu Hause rausgeschmissen, war zumindest in der Nähe von mir. Und sich dabei quasi kurz hat am Fahrradweg kurz gehalten. Mhm. Ne? Und ich steige da aus, eine andere Person, die auch Wettkampf-Level grappelt, und mein Grappling-Coach ist halt dabei. So, ne? Wir steigen da alle irgendwie aus dem Auto aus und da kommt irgendwie ein Fahrradfahrer irgendwie an uns vorbeigefahren und pöbelt da irgendwie rum, ne? So, Fahrradweg. Und dann ich so, ja, also stimmt ja, ne? Ist nicht okay.
Aber wir müssen aussteigen.
So, tut mir leid, fahr einfach drumherum so. Ja. Ne? Also, tut mir leid, weil es kein persönlicher Angriff, ne? Und ich weiß aber gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas gesagt habe. Ne? Also, nix, ja, ne? Und hat irgendwie so rumgepöbelt. Dann war ich so, hey, das ist wirklich dumm von dir, Mann. Du weißt erstens nicht, wer wir drei sind. Zweitens, du weißt nicht, ob ich vielleicht nicht wirklich beschissenen Tag habe und dich einfach nur von deinem scheiß Fahrrad runtertreten will.
Ja, genau.
So. Und du bist jetzt auch wirklich ein sehr leichtes Ziel, bin ich ganz ehrlich. Ne? Und da bin ich so, wie kommt man in dem Moment auf die Idee, deine dicke Lippe zu riskieren? Und das ist halt genauso, was ich meine, so von wegen, hey, das ist genau das, worüber ich in dem Kontext gerne spreche, von wegen, ich sollte in der Lage sein, klare Grenzen zu ziehen. Und da kommt etwas, was ein weiser, golflehrender Freund von mir mal gesagt hat. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr geiles Zitat in dem Rahmen, auch wenn ich es schade finde, dass es stimmt, aber eine Grenze, die du nicht gewaltvoll ziehen kannst, ist keine richtige Grenze, weil sie auf die Toleranz des Mitmenschen quasi ausgelegt ist. Mhm. So, und da sage ich halt so, hey, und da haben wir auch hier und da mal drüber gesprochen im Rahmen von zum Beispiel, wie wird das in Schulen so unterrichtet, wo man halt sagt so, hey, ist eine utopische Vorstellung, das wäre schön, wenn die Welt gewaltfrei wäre, das wäre schön. Aber solange sie das nicht ist, ist es halt wichtig, dass ich weiß, was ich da tue.
Ja.
Und ich glaube, da ist halt echt, wo ich mir einfach mittlerweile denke, ey, wie kommst du eigentlich auf das schmale Brett? Und das nicht aus dem Gedanken von wegen so, hey, ich will dich jetzt irgendwie wegklatschen, sondern einfach ganz klar aus, ich weiß, dass ich mich damit so viel auseinandersetze, dass ich so eine blöde Entscheidung niemals getroffen hätte.
Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen. Ich meine, du weißt ja selber, du unterrichtest das auch, wenn da natürlich da jemand kommt, wo du denkst, Alter, du hast eigentlich absolut keine Chance. Also kann natürlich sein, dass absolute Selbstüberschätzung ist, kann aber auch sein, dass er irgendwie hart auf Drogen ist, ja, um sich dann so in so einem Pseudo-Gott-Modus befindet und oder dass er irgendwas einstecken hat, was ihn innerlich stark macht, weil er weiß, alles klar, das stecke ich gleich dem ein, weißt du? Und dann bin ich doch wieder stärker. Das ist halt auch so das Ding. Aber was du gerade meintest, ne, das ist ja auch eine der wichtigsten Sachen für die, die jetzt nicht aus Köln sind. Wir haben hier bei uns, wir sind hier quasi in Köln-Braunsfeld und um uns herum sind wirklich, die auch, was die wirtschaftliche Leistungskraft anbetrifft, somit die krassesten Viertel Kölns um uns herum. So. Und da würde ich auch sagen, ist so zu mindestens 70-80% unserer Kundschaft angesiedelt.
Ja,
also
die Tendenz ist hier eher schon zum Drittfahrzeug, ja.
Ja, ist ja auch okay, ne? Ich habe leider nur zwei Stellplätze, sonst hätte ich auch ein drittes Fahrzeug, aber lassen wir das. Auf jeden Fall, und der Punkt ist der, was wir da halt immer den Kiddies beibringen müssen oder den Teens, ja, vor allem den Teens, die sind, ich glaube, die sind fast alle ausnahmslos auf dem Gymnasium, unsere hunderte von Kindern, mit ein paar Ausnahmen von Kindern, die einfach auf einer Gesamtschule sind, ja, so, und ich glaube, wir haben keinen einzigen Haupt- oder Realschüler dabei. Was jetzt auch für mich nicht schlimm wäre, wenn wir welche dabei hätten. Aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, wir haben die ganze Zeit liebe, nette Johannas und Finns und keine Ahnung am Start. Und die haben halt im Rahmen ihrer Sozialisierung gelernt, dass sie alles zu Tode quatschen können und alles ausdiskutieren können. Ne? Und was wir denen halt auch beibringen, dass sie im richtigen Moment, und dann sage ich das Wort wirklich so, die Fresse halten sollten. Ja, ja. So, und wenn du mir dann hier vom Lastenfahrradjochen erzählst, der dann auf einmal so den Dicken macht, um sein Allmannrecht zu fordern. Mhm. Ja,
ich habe aber hier Vorfahrt.
Genau, dann erinnert
du
mich das genau
so an Fahrrad den Typ, mehr.
Genau, an diesen Allmann-Hipster, der damals da den zwei C63 AMG Klischee-Bürgern, ne, man kann sich das vorstellen, wer da drin sitzt, dann die schnippen da eine Zigarettenstummel raus und dann kommt dann dieser unterernährte, bunte Hipster an und nimmt die Kippe hoch und schmeißt den Müll, oder was, ein Taschentuch, schmeißt das wieder in das offene Fahrzeug, also durch die Scheibe wieder rein und geht weiter. Ich war auf dem Weg zum Bäcker und dachte nur so, ach du Scheiße. Wenn die zwei jetzt gleich einen schlechten Tag haben, dann schnitzen die aus dem gleich eine schöne Flöte. Ne? So, dann waren die aber so erschrocken perplex darüber, total perplex, dass es gut gegangen ist. Ja.
Und aber das sollte bitte keine Maxime für euer Handeln werden, weil das ist wirklich nicht, wie es immer ausgeht.
Aber das Gemeine ist natürlich, von dem Hipster, von dem Volltätowierten, der hat natürlich jetzt eingespeichert.
Boah, habe ich das
gegeben. Den habe ich jetzt gegeben. Guck mal, die waren so perplex, ne? Und wahrscheinlich wird er das demnächst in seiner Selbsthilfegruppe auch erzählen, ne? So, ja, die anonymen Müsli-Freunde.
Ich wollte gerade auch über so Müsli sagen,
komm
die Richtung
doch, hau einen raus, ja?
Ja, nee, das war genau die Richtung. Ja. Er war noch nicht fertig.
So, und da ist das Ding, man muss halt im richtigen Moment auch einfach mal lernen, die Fresse zu halten, ne? Ja. So, und dann sind wir auch direkt beim Thema. Also, wenn wir herausgefunden haben, da passiert gerade was. Achso, hab ich doch mal erzählt mit meinem Sohn, ne? War am Friesenplatz und da kam es zu einer Schlägerei. Er wartete auf die Bahn, merkte schon, da kommt es zu einer Schlägerei. Was macht er? Er versucht Distanz aufzubauen, um nicht als Kollateralschaden damit einbezogen zu werden. Und auf einmal sah er, wie einer der Hauptprotagonisten nach hinten griff und anfing da irgendwie rumzukramen in seiner Tasche. Und dann ist er sofort gelaufen, ja, ist dann weg. Und dann hat er auch nur gehört, wie einer schrie, Messer, Messer. So, waren dann irgendwelche Milieutypen, vom Drogenmilieu, die sich dann gegenseitig irgendwie abgestochen haben. Ist dann auch kein Thema für Lieschen Müller und Max Mustermann, außer sie kaufen gerade ihren Stoff, ja, oder sie laufen gerade dran vorbei und werden unglücklicherweise ein Kollateralschaden. So. Aber das ist genau das Ding, was ich meine. Was hat er gesagt? Er hat's gesehen. Also er hat wahrgenommen, da ist eine Waffe im Spiel, da könnte jetzt gleich eine gezogen werden. Was hat er gemacht? Er hat die Situation entzogen, ja, weil er auch gesehen hat, ey, ich bin jetzt gerade gar nicht involviert und krass, meine Füße, meine Beine sind nicht schwer geworden, ich kann weg. So, und dann ist natürlich die Sache die, wenn man jetzt natürlich nicht sich der Sache entziehen kann und man wird vielleicht auf einmal mit in die Sache reingezogen etc., dann hat man nach diesem Combatives-Prinzip mit den drei E's und dem vorgelagerten A, das vorgelagerte A für Awareness habe ich damit eingebaut, da möchte ich auch drauf bestehen, und dann kommt halt der Equalizer. Und dann ist halt die Frage, jetzt kommt natürlich nicht Denzel Washington und regelt das für einen, ne? Wobei, dann fängt an zu grinsen, dann wäre das Problem ganz schnell beseitigt, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern man nimmt sich irgendetwas, das seine eigene Position einfach verbessert. Dass man irgendwie eine Distanz aufbauen kann, dass man irgendwas zwischen sich und der anderen und die andere Person bringt, ja. Und das kann ein Tisch sein, das kann ein Stuhl sein, das kann ein Rucksack sein, das kann ein Mülleimer sein, das kann irgendetwas sein, oder ich ziehe einfach meine dicke Jacke aus und bringe die nach vorne. Irgendetwas. Ein Equalizer
kann aber zum Beispiel auch die Position sein, also es ist nicht unbedingt nur ein Gegenstand.
Absolut. Und wenn ihr natürlich in Amerika unterwegs seid, ne, dann kann natürlich der Equalizer auch eine Waffe sein, wenn ihr denn dazu in der Lage seid, diese einzusetzen in Amerika. Ja, weil das Ding kommt ja wieder aus Amerika, dieses Prinzip, und ja, dann ist, haben wir dann die Situation wie bei Crocodile Dundee 2, ne, als er in New York war und der eine will ihn überfallen mit so einem kleinen süßen Taschenmesser und er so, das nennst du ein Messer, und dann zieht er seine Machete so, und dann geht der andere laufen und denkt einfach nur so, ach du Scheiße, der ist ja komplett überlegen. So, das ist natürlich jetzt ein ganz krasses Beispiel oder die Reihenform des Beispiels für einen Equalizer, aber man versucht einfach irgendetwas zu nehmen, um, ne, seine Position zu verbessern. Und im Grunde gibt es da noch nicht mal wirklich ein Ranking zwischen diesem Thema Equalizer, Escape, also der Flucht, und diesem Elimination. Ja, weil Elimination wäre dann der letzte Punkt. Und das heißt jetzt nicht, dass man die andere Person töten soll, aber dass man wirklich mit aller Macht, dass wenn es dann körperlich wird, auch dagegen arbeitet, dass man dranbleibt, dass man versucht wirklich, sich dann, wenn man halt nicht flüchten kann, sich seine Fluchtsituation einfach zu erarbeiten. So. Und ich finde das halt immer so ein bisschen bedenklich, wenn dann immer Menschen immer rumschreien, ja, da muss man halt laufen gehen, da muss man laufen gehen, ja. So, wir machen ja auch schon mal so Seminare für Externe, dann heißt das dann Umgang zur Bedrohung von Waffen, von scharfkantigen Waffen oder so. Ne? Da geht es nicht darum, dass wir jetzt da sagen, wir gehen jetzt um irgendwelche Attentatgeschichten ein, haben wir ja eben schon gesagt, sondern was ist, wenn auf einmal was Scharfkantiges in den jeweiligen Gewaltarten, die uns so, ja, passieren im mitteleuropäischen Kontext, wie gehen wir da mit der Situation um? So, und was wir halt natürlich auch sagen ist, wenn ihr jetzt körperlich werdet, dann müsst ihr aber auch wirklich mit aller Konsequenz arbeiten etc. Und dann auch nicht halbherzig, sondern wirklich versuchen, wenn ihr dann irgendwie dran seid, hart zu schlagen, hart vorzugehen, ja. Und wenn es selbst dann halt, wenn ihr dann irgendwo einen Stock gefunden habt, einen Ast oder einen großen Stein oder ihr habt euer iPad in der Hand, war doch immer Hashtag unbezahlte Werbung, dann schlagt ihr da auch mit aller Macht zu und gebt wirklich Gas. So. Und das ist dann quasi dieses Prinzip. Und wenn sich dann auf einmal wieder ein Fenster öffnet, dass ihr seht, ah, Person hat genug, ich kann mich jetzt entziehen, ja, dann kommt auf einmal Escape. Also das heißt, im Grunde ist diese Reihenfolge komplett variabel, ja. Genauso wie Jan schon sagte, ja, dass dieses der Equalizer halt auch eine Position sein kann. So, das heißt, wenn ich mich irgendwo im Raum oder irgendwo da, wo ich gerade bin, mich so positionieren kann, dass die Person, die mir blöd wird mit dem Messer, gar nicht an mich drankommt oder ich verbessere meine Position, das ist auch ein Equalizer, dann habe ich die Situation auch ausgeglichen. Ja, und wenn es das heißt, ich springe ins Auto, mache die Knöpfe runter und sitze im Auto, ja, gut, da kann natürlich noch die Scheibe einschlagen, hätte Fahrradkette, aber es kann trotzdem meine Position erstmal verbessern. So. Und das ist halt, wie wir das Ganze sehen, wie wir vorgehen. Und man hat das ja auch bei dieser schlimmen Geschichte. Ach, was war das denn? Das war, genau, dieses Ding zwischen Kiel und Hamburg, ne, in der S-Bahn, wo wo der Herr auch aus dem Morgenland, ja, um das mal so einzuräumen, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wo er herkam, wo er da auf einmal anfing und hat da die zwei Kinder erstochen, also die zwei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, und wo dann letztendlich auch erstmal die ganzen Leute realisieren mussten, in was für einer Situation befinden sie sich gerade, und dann haben die irgendwie gemeinschaftlich angefangen, haben ihre Taschen genommen und haben angefangen, den Typ mit den Taschen zu bewerfen, zu schlagen etc. Und ich meine, wenn du dann auf einmal so einen Remover-Koffer, ne, gegen Copy-Klatsch bekommst, das hinterlässt auch bei dir einen Eindruck. Und dann, ich weiß gar nicht, es gab da leider in der Zeit zwei Situationen. Bei dem einen ist der Typ laufen gegangen, bei dem anderen haben sie ihn quasi runtergeknüppelt und konnten dann kontrollieren und sichern. So, aber
so einen schönen Samsonite Hardshell,
ja, genau, schön den Koffer auf ins
Gesicht.
Ja, richtig. Am besten noch mit der Seite, wo eine Amerika-Flagge drauf ist. Genau, der Punisher-Sticker.
Ah,
genau.
Ja, ja.
Oh, ja, 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 ja. Genau. Aber wie gesagt, man sieht auf jeden Fall, was haben die Leute gemacht. Ja, sie haben erkannt, da ist eine Waffe im Spiel. Konnten sie flüchten? Naja, sie waren in einem Zug. Ja, das ist ein beengter, geschlossener Raum. Der Zug fuhr auch. Also, was haben sie gemacht? Sie haben nach einem Equalizer gesucht. Was haben sie getan? Sie haben ihren Rucksack, ihre Transport, ihre Samsonite, Remover-Koffer genommen, wie sie alle heißen, keine Ahnung, wie gesagt, alles unbezahlte Werbung. Und ja, und haben dann angefangen, sich entsprechend zu wehren und haben das Ding halt durchgezogen, ja, mit aller Konsequenz. So, und ja, das ist eigentlich das, was man wirklich machen könnte. Natürlich kommen jetzt dann auch wieder die ganzen Gravisten, ja, und sagen, ja, dann fliege ich da mit einem 360 rein. Ja, aber da bin ich ganz ehrlich, ja, natürlich, so eine abgewandelte, moderne Form des 360.
Wenn jemand dich überraschend mit einem Messer angreift, machst du gar nichts.
Ja, das ist der Punkt. Das ist ja auch das Ding, und da bin ich auch ganz ehrlich. Wir haben ja auch so diese moderne Version eines 360 bei uns, ne, im ICCS Krav Maga. Und ja, natürlich macht das absolut Sinn. Und wenn man sich jetzt diese Videos anguckt und denkt, so wie der Typ zusticht mit so langen, großen Schwingern, boah, da könnte man jetzt so rein. Aber ganz im Ernst, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie lang dieses Messer vermutlich ist. Also das war bestimmt mindestens 15, 20 Zentimeter. Also man sieht's wirklich richtig krass in
dem
Video.
Nicht nur das, sondern so überleg mal, wie nervös der Typ war, der das Messer in der Hand hatte. Wie nervös bist du, wenn du das Messer nicht in der Hand hast?
Ja, eben.
Und das, so eine,
und
so
das
eine...
muss man immer ganz ehrlich kommunizieren. Und da lobe ich mir halt auch immer den Patrick, ne, hier vom Senshido, der dann sagt, naja, die Tendenz, wenn du jetzt nicht gerade da entsprechend erzogen worden bist und drauf konditioniert worden bist, da reinzugehen, ist ja eher auszuweichen und versuchen irgendwie die Gefahr von sich fernzuhalten, Position verbessern, irgendetwas einsetzen, um diese andere Person zu schädigen. So, und das, ja, aber wie gesagt, jetzt gibt es natürlich wieder die Gravisten, die dann sagen, ne, aber wie du schon sagst, wenn du dann jemanden vor dir hast, ja, der dann auf einmal mit so einem blanken Messer da ist, boah, da verändert sich die Welt.
Der auch,
ne,
tatsächlich versucht, dich zu treffen.
Ja. Guck mal,
und dann hast du keine hiebsichere Weste an, das heißt, die Trefferzone ist dein gesamter Körper.
Ja.
Yep.
Und guck mal, wenn du jetzt mit Patrick trainierst, ne, so diese Anti-Waffen-Geschichten, ne, vor allem im behördlichen Kontext, ja, wenn du das möchtest, also unter sich, das Trainerteam Senshido, die arbeiten halt mit Aluträger. Ja. Ja, dann haben die halt stumpfe Messer, die relativ dick sind, aber trotzdem abgerundet sind. Ja, und wenn du dann so ein Stück Aluminium in den Körper gerammt bekommst, ja, also irgendwelche Hämatome im Bauch oder gebrochene Rippen oder sonst irgendwas, also wenn man das in den Hals rammen würde, hätte man da auch schwere Verletzungen in Form von Blutergüssen, aufgeplatzte Haut etc.
Und selbst die Jungs haben noch Helme auf, wenn die das machen, oder?
Ja, ja.
Das
ja,
hast das du dann
haben
ja auch nicht.
Ja, das hast du ja auch nicht. So. Und, aber selbst da, wenn du jemanden vor dir hast im Training und du hast jetzt auch noch diesen Aluträger, ja, ey, du scheißt dich ein. Du denkst einfach nur so, ach du meine Güte. Und dann denkst du so, okay, aber jetzt will der mich ja noch nicht mal umbringen. Und wenn du dann natürlich so einen Idioten vor dir hast, der dich dann auch noch umbringen will im Rahmen eines, auch noch dann, ich meine, höchste Form ist natürlich dann noch so ein Attentat. Ding, ne?
Da muss dann auch noch super emotional, ne?
Ja, ja, da muss dann erstmal ins Handeln kommen. Also dann dieses Ungleichgewicht, diese psychologische Asymmetrie da irgendwie auszugleichen. Alter Schwede, also da musst du dann wirklich sagen, ja, ich hab keine Ahnung, ich bin ehemaliger Fallschirmjäger, ich bin, was weiß ich, oder ich bin SEK-Beamter, der jetzt gerade für einen Wocheneinkauf auf dem Markt macht etc., ja, und dann sehen die das, die switchen um und dann haben die die nötige Erfahrung und können einfach den Schalter umlegen, aber in diesen professionellen Modus zu wechseln als Liesje Müller oder Max Mustermann, ja, das ist also unfassbar schwer. Ja, das muss man ganz klar sagen. Deswegen, das, was wir jetzt mal so aufgezählt haben und auch so die Gedanken, die wir gemacht haben, sollten jetzt in erster Linie dazu dienen, dass du da draußen so ein bisschen erstmal wieder diese lähmende Angst verlierst und so nach dem Motto, oh mein Gott, das wird hier, keine Ahnung, Attentatsland Deutschland. Nein. Und zweitens haben wir dir dann hoffentlich heute auch ein paar Tipps gegeben, die du mitnehmen kannst, wo du sagst, okay, wie kann ich das Ganze denn vermeiden? Wie kann ich aus dieser Situation rauskommen? Ja, und irgendetwas mitnehmen, was man auch als Distanzmittel nimmt. Ja, why not? Ich habe so ein paar Mal im Internet gelesen und auch unser Micha, ne, der ja auch sehr gewaltkompetent ist, der meinte immer so, ja, es geht nichts über einen Ledergürtel mit einer schönen Schnalle dran. Ne? Gut, muss man natürlich auch mit umgehen können, also das ist ganz wichtig und deswegen bin ich auch der Meinung, wäre es eigentlich ganz wichtig, dass wenn du da draußen jetzt sagst, ja cool, das macht alles Sinn, dass du aber auch ein Gefühl dafür bekommst, wie ist das denn jetzt überhaupt, wenn ich einen Gegenstand in der Hand habe, wo schlage ich denn jetzt mit der Waffe, also mit meiner eigenen improvisierten Waffe hin, um die Person auf Distanz zu halten, wie bewege ich mich, also da kommst du dann leider um ein realistisches und Training vor Ort einfach nicht herum, ja, das ist so. Also jetzt einfach nur, wir haben ja jetzt ein paar Tipps geben können, die dir auch helfen können, das Ganze zu vermeiden, aber wenn du dann auch mal ein Feeling dafür bekommen möchtest, wie du dich entsprechend bewegen musst, wo du hinschlagen solltest, wie die Beinarbeit zu sein hat am besten, würde ich dir einfach mal empfehlen, dass du ja gerne zu uns oder zu irgendeinem anderen guten Kraftmager-Anbieter gehst oder Selbstverteidigungsanbieter. Und es gibt ja auch Leute, die machen kein Kraftmager und bieten trotzdem gute Selbstverteidigung an, wie zum Beispiel der liebe Patrick mit seinem Senshido. Also von daher, macht euch mal Gedanken. Hast du noch was auf dem Herzen?
Nope.
Nein? Okay. Ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls jetzt jemand enttäuscht ist und denkt so, oh, ich dachte, jetzt gäbe es hier richtig krasse Sachen, leider gar nicht. Wir versuchen da mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben.
Und wir verkaufen auch keine Schusswaffen mit abgefeilten Seriennummern, also das ist einfach nicht Teil der Geschäftsidee hier.
Nein, absolut nicht. Und vor allem wollten wir hier auch kein Polizeibashing betreiben, ne? Weil das einfach nur unangebracht ist. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.